Das ist der Medizintalk am Donnerstagabend. Mein Name ist Christoph Grabner. Freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Momentan haben wir Januar und wenn wir so aus dem Fenster schauen, dann sehen wir, endlich ist der Schnee da. Es ist kalt. So schön dieser Winter auch jetzt ist, hat er auch seine Nachteile. Denn gerade im Winter gibt es natürlich einen deutlichen Anstieg bei den sogenannten Atemwegsinfektionen, also die typische Erkältung oder eben auch die echte Grippe. Und genau darüber sprechen wir heute. Allerdings geht es im heutigen Medizintalk speziell um Atemwegsinfektionen bei Kindern. Mein Gast ist Dr. Gerhard Wolf. Er ist der Chefarzt der Kinderklinik am Klinikum Traunstein. Herr Dr. Wolf, generell sollten wir vielleicht mal die Frage klären, um was handelt es sich bei Atemwegsinfektionen genau?
Bei einer Infektion der Atemwege handelt es sich um eine virale oder bakterielle Infektion. Der überwiegende Teil der Infektionen ist viraler Herkunft. Das heißt, es ist zunächst ein Virus verantwortlich, der die Atemwege infiziert und es kann dann sekundär, also infolgedessen, noch eine bakterielle Infektion dazukommen.
Was heißt denn eine virale Infektion, eine Infektion durch ein Virus? Wie muss man sich das vorstellen?
Also es gibt sehr viele verschiedene Viren, die gerade in dieser Jahreszeit die Atemwege befallen. Die meisten Viren, also über die Hälfte der Viren, sind sogenannte Rhinoviren. Wie der Name schon sagt, die befallen besonders die oberen Atemwege, haben einen Häufigkeitsgipfel schon im Oktober und kommen dann meistens nochmal im Januar, Februar. Und die andere Hälfte sind verschiedene andere Viren, die auch zum Beispiel die Grippeviren sein können, die echten Influenzaviren oder die Parainfluenzaviren und andere Viren, die eben Atemwegserkrankungen bei Kindern machen können.
Also wenn wir hier von Atemwegserkrankungen sprechen, dann spricht man von diesen typischen Erkrankungen wie Erkältung, Influenza etc., was man eben jetzt auch gerade im Winter so immer wieder hört.
Genau, die meisten Erkrankungen, die meisten Viruserkrankungen hinterlassen sogar eine Immunität. Das heißt, wenn man einmal die Virusinfektion durchgestanden hat, bekommt man sie nicht nochmal. Das ist bei den Rhinoviren zum Beispiel der Fall. Unglücklicherweise gibt es über 100 verschiedene Sorten. Das heißt, wenn man gegen einen Rhinovirus dann immun ist, kann man sich problemlos den nächsten wieder aufschnappen und wieder eine Erkältung kriegen.
Das Ganze keine einfache Geschichte. Sie haben auch gesagt, bakterielle Infektion. Was ist denn da der Unterschied zu einer Virusinfektion?
Also die bakterielle Infektion setzt sich meistens auf den durch eine Virusinfektion geschwächten Organismus drauf. Und oft sind das dann die Infektionen, die auch schwerwiegender verlaufen können. Typischerweise sind das dann Pneumokokken oder Staphylokokken oder Streptokokken, die sich als Bakterien sozusagen entweder auf die oberen Luftwege, auf die Nasen, die Nasennebenhöhlen, die Luftröhre oder eben auch die Lunge dann draufsetzen und da eine Infektion hervorrufen.
Was wären das dann die für typische Erkrankungen einer bakteriellen Infektion?
Da gibt es bakterielle Infektionen der oberen und der unteren Atemwege, also mal von oben der Nase angefangen, zur Lunge fortschreiten, wenn man sich das so vorstellt. Das ist natürlich die Infektion der Nase, die Infektion der Nasennebenhöhle, auch die Infektion des Mittelohres, die da eine Rolle spielen, die Infektion des Rachens. Wenn man dann weiter mal runtergeht, gibt es die Infektionen des Kehldeckels oder des Kehlkopfes. Und dann weiter Richtung Lunge kommt die Luftröhre. Das ist dann die Luftröhrenentzündung oder eine Tracheitis oder eine Tracheobronchitis. Und dann eben weiter Richtung Lunge wäre das eben eine bakterielle Lungenentzündung.
Sie haben jetzt auch schon unterschieden zwischen Infektionen der oberen und der unteren Atemwege. Wo liegt denn da der Unterschied?
Also die Infektion ist meistens durch ähnliche Viren oder Bakterien hervorgerufen. Nur einmal hat man eben hauptsächlich eine Infektion der Nase zum Beispiel und der Luftröhre. Und das andere Mal hat man dann eine Infektion eher der Lunge. Und bei der Lungenentzündung ist es so, dass das ja dann auch wirklich dazu führen kann, dass die Kinder Sauerstoff brauchen, dass die Kinder schwer atmen und dass die Kinder im Krankenhaus überwacht werden müssen und auch unter Umständen intensivmedizinisch betreut werden müssen. Das kann natürlich bei den oberen Atemwegsinfektionen auch passieren, besonders zum Beispiel, wenn kleinere Kinder betroffen sind und es eine Infektion der Luftröhre gibt oder eben dieser Region direkt unter den Stimmbändern, die ja bei kleinen Kindern sehr eng ist. Das ist der sogenannte Pseudokrupp. Das muss man sich so vorstellen, dass die Schleimhaut direkt unter den Stimmbändern anschwillt. Und weil die Kinder eben so wenig Platz haben dort, kommt es dann eben sehr leicht zu diesem Pseudokrupp-Anfall, wie es auch heißt. Das heißt, die Kinder haben einen sehr stark bellenden Husten Und dann auch bei der Einatmung hört man diesen sogenannten Stridor. Das heißt, die Kinder atmen und wenn sie kräftiger einatmen, zum Beispiel wenn sie schreien oder weinen und danach Luft holen, hört man dieses typische Geräusch beim Einatmen und das ist dieser Stridor. Das kann natürlich auch eine stationäre Aufnahme notwendig machen.
Ich wollte jetzt auf die genauen Auswirkungen der einzelnen Erkrankungen kommen. Wie werden generell solche Infektionen übertragen? Worauf muss man denn aufpassen, wenn man ein Kind hat?
Also das ist eine ganz interessante Frage und man kann grundsätzlich unterscheiden, dass es die Infektion durch Tröpfcheninfektion gibt und die Infektion durch Schmierinfektion. Das heißt, bei der Tröpfcheninfektion wird entweder gehustet oder genießt und diese Viren schwirren dann zusammen mit den kleinen, feinen Partikeln des Schleims, der ja auch beim Niesen durch die Luft fliegt, durch den Raum und wird dann von anderen Leuten aufgenommen. Es gibt natürlich auch den direkten Effekt, dass zum Beispiel die durch eine Erkältung infizierte Person jemand anders anniest und dann auch eben größere Schleimpartikel eben direkt auf den anderen Menschen drauffliegen und ihn damit infizieren. Das ist sozusagen die Tröpfcheninfektion. Aber weitaus bedeutender unter Umständen ist die sogenannte Schmierinfektion. Das heißt, durch die Hände wird diese Infektion von einem Menschen auf den anderen übertragen. Und das läuft in der Regel so ab, also der Erkrankte, der hat zum Beispiel ein Taschentuch in der Hand und dann putzt er sich die Nase und dann sind natürlich die ganzen Viren an dem Taschentuch und an der Hand dran, dann steckt das Taschentuch wieder in der Tasche und dann begrüßt er den nächsten Menschen und gibt ihm beispielsweise die Hand. Dann werden diese Viren von Hand zu Hand übertragen und der dem gerade die Hand geschüttet hat, hat dann die Viren an der Hand. Und bei nächster Gelegenheit reibt er sich damit selber die Nase oder er reibt sich zum Beispiel die Augen und dann werden diese Viren direkt auf die Nasenschleimhaut oder auf die Augenschleimhaut des noch Gesunden übertragen und es kommt damit zu einer Infektion. Das heißt, es muss nicht direkt sein, es kann zum Beispiel auch sein, dass der Erkrankte mit seinen Händen einen Türgriff anfasst oder einen Kugelschreiber oder ein Telefon oder eine Tastatur. Und dann sozusagen darauf diese Viren ablegt und diese Flächen kontaminiert. Und der Nächste fasst es dann mit der Hand an. Und sobald er sich dann selber in die Nase fasst oder in die Augen reibt, hat er sozusagen eine mögliche Infektionsweg vorgegeben.
Was heißt das denn jetzt auch für die Eltern, wenn jetzt zum Beispiel ein Elternteil erkrankt ist und man hat einen Säugling beispielsweise zu Hause? Was heißt das für das tägliche Verhalten im Umgang mit dem Säugling?
Also es ist natürlich gerade in der Familie sehr schwer, sich vor Ansteckung zu schützen. Denn die Kinder sind ja krank und die Kinder haben ja einen erhöhten Bedarf, dass sie kuscheln, dass sie auf dem Arm sitzen, dass sie eine Geschichte vorgelesen kriegen. Und da kommen die Eltern natürlich zwangsläufig mit den Viren des Kindes in Kontakt und es ist eigentlich fast gar nicht zu vermeiden. Die Kinder schmiegen sich an, man selber gibt dem Kind zum Beispiel einen Kuss auf die Backe und da ist natürlich überall Sekret von der Nase. Und es ist eigentlich fast nicht zu vermeiden im Haushalt, dass sich die Eltern an den Kindern anstecken und auch, dass sich die Kinder untereinander anstecken. Man könnte natürlich schon versuchen, sich immer gründlich die Hände zu waschen, aber wenn man sich überlegt, wie oft man ein krankes Kind hochnimmt, dann müsste man sich ja quasi alle 10 Minuten die Hände desinfizieren und das geht eigentlich gar nicht, das ist nicht praktikabel. Das heißt, es ist leider die Erfahrung, dass sich sowohl die Kinder an den Eltern anstecken, aber dass sich die Eltern dann auch gerade wieder an den Kindern anstecken und die anderen Kinder auch.
Wie schaut es denn generell mit dem Immunsystem eines Kleinkindes aus? Ist es schon komplett ausgebildet?
Die Kinder haben eigentlich schon ein sehr gut ausgebildetes Immunsystem, das auch in der Lage sein sollte, sich gegen Virus und Erkrankungen und gegen bakterielle Erkrankungen zur Wehr zu setzen.
Es heißt ja immer, es schadet oft nicht, wenn ein Kind so eine Atemwegsinfektion hat, weil es wird auch abgehärtet, heißt das so schön im Volksmund. Wie ist das zu bewerten?
Das ist natürlich ganz richtig. Durch den Kontakt mit Viren und Bakterien lernt natürlich das Immunsystem des Kindes dazu. Und entwickelt natürlich unter Umständen eine Immunität gegenüber Viren, die dieses Kind und das Immunsystem schon mal gesehen haben. Das heißt, wenn die Erkältung durchgemacht ist, ist es oft so, gerade bei den Rhinoviren, dass die Kinder eine Immunität gegen diese Viren haben. Aber es gibt auch Viren, wie zum Beispiel die RS-Viren, die hinterlassen keine oder weniger Immunität. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass sich dieses Kind an den ähnlichen Virenstämmen immer wieder infiziert. Aber letztendlich ist es natürlich ganz natürlich, dass man mit Viren in Kontakt kommt, dass die Kinder auch krank werden, dass das Immunsystem in der Lage ist, diese Krankheit zu bekämpfen und dass das Immunsystem der Kinder natürlich daran reift und daran lernt.
Wie oft ist ein Kind im Schnitt erkrankt? Gibt es da so Statistiken, dass man sagen kann, Kinder sind öfter erkrankt als Erwachsene beispielsweise?
Naja, die Kinder haben natürlich intensiven Kontakt zu anderen Kindern, gerade im Kindergarten oder in der Familie, und stecken sich natürlich relativ häufig an. Man sagt, dass zwischen 6 und 8 Viruserkrankungen im Jahr in der Infektzeit normal sind. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die Infektzeit von etwa Oktober bis März geht, ist man schon fast bei einer Viruserkrankung oder einer Erkältungserkrankung im Monat. Und wenn man sich dann überlegt, dass diese Erkrankung ungefähr eine Woche bis 2 Wochen dauert, hat man eigentlich schon fast als Normalzustand, dass manche Kinder 1 Woche, 2 Wochen krank sind und dann wieder 2 Wochen gesund sind, bevor sie wieder anfangen, den nächsten Virusinfekt aufgeschnappt zu haben.
Heißt also, das ist auch normal, wenn es so oft vorkommt, muss man sich jetzt auch nicht besonders Sorgen machen?
Da muss man sich in der Regel keine Sorgen machen, denn Hinweise zum Beispiel auf einen echten Immundefekt bei Kindern sehen anders aus. Das sind dann oft wiederkehrende bakterielle Erkrankungen, zum Beispiel des Ohres oder der Lunge, oder wiederholt auftretende Hauterkrankungen, die sich bakteriell besiedeln. In der Regel, wenn die Kinder nur in Anführungszeichen immer wieder eine Erkältung haben, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen über einen Immundefekt.
Woran liegt es denn, Sie haben es vorhin gesagt, zwischen Oktober und März ist so die Hauptzeit dieser Infektion, woran liegt es?
Also es ist eben so, dass die Erkältungskrankheiten saisonal gehäuft auftreten. Das heißt, die sind im Winter bei uns auf der nördlichen Halbkugel wesentlich häufiger als im Sommer. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Natürlich ist es so, dass die Viren ein bestimmtes Klima bevorzugen. Und dann ist es aber auch so, dass die Leute natürlich im Winter auch viel mehr drinnen sind. Das heißt, sie sind mehr aufeinander, sitzen mehr aufeinander, sie sind mehr in engen Räumen. Diese Räume wiederum sind schlecht gelüftet, die Räume sind sehr trocken. Und da ergibt sich natürlich wesentlich besser die Möglichkeit zu einer Infektion und Übertragung als im Sommer, wo alle weit voneinander entfernt sind und draußen spielen. Es ist auch so, dass natürlich die Kälte unter Umständen einen Einfluss hat auf das Immunsystem. Man sagt ja auch, man hat sich erkältet, wobei das wirklich sehr schwer wissenschaftlich nachzuvollziehen ist, ob jetzt die reine Kälteauswirkung immer zu einer Erkältung führt. Es ist zum Beispiel so, dass natürlich in der Kälte die Schleimhautdurchblutung der Nasenschleimhaut sich verändert, dass sich auch die Aktivität dieses sogenannten Flimmerepithels, das heißt, das sind diese kleinen Härchen, die dafür eigentlich angelegt sind, den Schmutz immer wieder nach oben zu flimmern, unter Umständen schlechter arbeiten und dass es natürlich zu Durchblutungsstörungen dieser Schleimhaut kommt. Aber man braucht natürlich nicht nur die Kälte, um sich zu erkälten, sondern man braucht natürlich auch noch den passenden Virus dazu. Nur kann man natürlich davon ausgehen, dass die Viren überall sind und dass man immer mit diesen Viren besiedelt ist. Das heißt, wenn man dann in der Kälte noch eine Erkältung sich holt im Sinne von einer Schwächung der Schleimhaut, kann es natürlich sein, dass das prädisponiert. Es ist übrigens so, dass ganz unabhängig von der Temperatur auch die Erkältungskrankheiten in verschiedenen Städten saisonal sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal als Beispiel die USA nimmt, Los Angeles als relativ warme Stadt im Winter und Chicago als relativ kalte Stadt, ist es doch so, dass auch in diesen Städten der nördlichen Halbkugel regelmäßig im November die Erkältungssaison anfängt, egal wie kalt es nun wirklich ist. Umgekehrt auf der südlichen Halbkugel in Chile ist eben gerade die Infektzeit für Kinder im August. Das heißt, wenn bei uns Sommer ist und dort Winter, ist da die saisonale Häufung zu beobachten.
Kann man das erklären?
Naja, es ist wahrscheinlich der ähnliche Effekt, dass wiederum durch die Kälte bestimmte Umweltfaktoren zusammentreffen. Wie gesagt, dass die Leute eben enger aufeinander sitzen, dass sie vielleicht durch die Kälte sich die Schleimhaut auch verändern kann und durch die trockene Luft und eben dadurch diese Viren saisonal gehäuft auftreten.
Haben diese kalten Temperaturen auch Auswirkungen auf die Erreger, dass jetzt meinetwegen so ein Virus auch länger am Leben ist, sag ich jetzt mal?
Also die meisten Viren bevorzugen eigentlich so eine Temperatur von der Körperwärme. Da können sie am besten leben und deswegen leben sie auch so gerne in der Nasenschleimhaut. Es ist aber doch zu beobachten, dass gewisse Klimaveränderungen einfach einen Anstieg der Erkältungskrankheiten bedingen. Beispielsweise haben wir jetzt gerade hier im Chiemgau gesehen, dass aufgrund des relativ milden Winters die Erkältungskrankheiten, die Kinder in die Klinik geführt haben, relativ selten waren. Beispielsweise war jetzt Anfang Januar, waren relativ wenig Kinder da mit diesen sogenannten RS-Viren, diesen Respiratorisyncytialviren. Und es waren relativ wenig Kinder auf Station, die Sauerstoff gebraucht haben. Wenn man das mal mit letztem Januar vergleichen würde, wo die Station wirklich gerammelt voll war. Und jetzt dieses Jahr war es eher weniger, aber dann kam jetzt ja gerade gestern und heute eher die kälteren Tage und prompt hat man auch wieder einen Anstieg gesehen von den Kindern, die mit Atemwegserkrankungen in die Klinik kommen. Das heißt, es scheint schon einen Zusammenhang zu geben zwischen dem Klima und dem Auftreten dieser Atemwegserkrankungen.
Gibt es denn generell einen Unterschied zwischen Kleinkindern, also Säuglingen, und Kindern meinetwegen im Kindergarten oder Schulalter, was die Häufigkeit der Erkrankung angeht?
Es gibt sicherlich einen Unterschied, was die Häufigkeit der Erkrankung angeht, aber auch einen Unterschied, wie schwer diese Erkrankungen verlaufen. Beispielsweise ist es so, dass Kinder unter 2 Jahre eben bestimmte anatomische Gegebenheiten haben, das heißt bestimmte Gegebenheiten von dem Aufbau ihrer Luftwege, die sie anfälliger für bestimmte Erkrankungen machen. Zum Beispiel ist es so, dass eben die Region unter den Stimmbändern bei kleinen Kindern relativ schmal ist. Und wenn dann dort die Schleimhaut anschwillt, ist nur noch sehr wenig Platz, damit Luft durchkommt. Und das kann dann eben dieser sogenannte Pseudokrupp sein. Und den kriegen in aller Regel eher die kleineren Kinder, einfach weil bei ihnen die Luftröhre an dieser Stelle enger ist. Und wenn dann noch ein bisschen Schwellung dazu kommt, hat man eben sofort eine Engstelle, die man auch hört und die den Kindern klinisch auch eine Atemnot macht. Zum Zweiten ist es natürlich so, dass kleinere Kinder häufiger Erkältungserkrankungen kriegen, die dann auch in so einer bronchialen Obstruktion, das heißt so einen Pfeifen, münden. Das heißt, kleine Kinder sind eher anfällig dafür, dass sie eine Viruserkrankung kriegen und dass dann die Atemwege so reagieren, dass man während der Ausatmung so ein Pfeifen hört. Und das bezeichnet man als Obstruktion, also als Verengung. Und das ist ein Mechanismus, der ähnlich ist wie beim Asthma später. Und dafür sind eben kleine Kinder aus vielen Gründen viel anfälliger als größere Kinder. Und dann ist es natürlich so, dass zum Dritten kleinere Kinder, wenn die zum Beispiel eine Lungenerkrankung kriegen, wie eine Lungenentzündung, wesentlich weniger Reserven haben, sich wesentlich schneller erschöpfen von der Atmung und deswegen auch sehr viel intensiver in der Klinik überwacht werden müssen.
Ab wann soll man denn sein Kind zum Arzt bringen? Gibt es da gewisse Symptome, auf die man achten könnte, wo man dann wirklich sagt, okay, jetzt reicht es nicht mehr, wenn ich sie zu Hause pflege, sondern da muss jetzt wirklich ein Arzt her?
Also es gibt sicherlich verschiedene Symptome, aber was, glaube ich, auch ganz besonders wichtig ist, ist einfach das Gefühl der Eltern. Und die meisten Eltern kennen ja Eltern kennen ja ihre Kinder sehr gut und die meisten Eltern haben ein relativ gutes Gefühl, wenn sich ein Kind verändert. Beispielsweise, wenn man sagt, na ja, heute hat das Kind zwar Husten gehabt und Schnupfen gehabt und noch gespielt und es hat ein bisschen Fieber gehabt und ich habe einen Fiebersaft gegeben und dem Kind ging es danach besser, es hat auch gut gegessen und gut getrunken. Das ist so der eine Tag, aber wenn dann der andere Tag eben so aussieht, dass man sagt, das Kind hängt nur noch schlapp auf der Couch rum, es sieht einfach nicht mehr gut aus, es sieht blass aus, es trinkt zum Beispiel nicht mehr viel oder es atmet besonders schwer, das sind natürlich schon so subjektive Anzeichen, dass die Eltern den Arzt aufsuchen sollten. Und die Eltern haben eigentlich dafür ein relativ gutes Gefühl, das sie eigentlich auch fast nicht trügt. Von den ganz objektiven Anzeichen gibt es natürlich verschiedene Punkte. Also erstens muss das Kind natürlich ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Und das Kind muss auch während der Erkältungskrankheit genug trinken. Oft haben die Kinder sogar einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf, weil die Kinder Fieber haben. Das heißt, es verdampft mehr Wasser. Die Kinder müssen mehr trinken. Und die Kinder produzieren sehr viel Schleim, der ihnen die ganze Zeit aus der Nase läuft. Das ist auch Flüssigkeit, die verloren geht. Das heißt, die Kinder müssen trinken, müssen sogar mehr trinken. Und oft ist es so, dass kleinere Kinder eben dann nicht mehr so viel trinken können. Entweder weil sie einfach zu schlapp sind und keine Lust haben oder weil einfach die Nase verstopft ist und sie keine Luft mehr kriegen. Das heißt, das erste wichtige Indiz ist wirklich, trinken die Kinder gut? Und das kann man auch daran messen, ob die Kinder regelmäßig aufs Klo gehen. Zum Beispiel, ob bei kleinen Kindern die Windel einfach feucht ist oder ob größere Kinder eben öfters zum Wasserlassen auf Toilette gehen. Das wäre sozusagen die Flüssigkeit. Dann das andere wichtige Symptom ist natürlich, dass man sich die Atmung anschaut. Wenn das Kind zum Beispiel sehr eingeschränkt atmet oder beim Ausatmen immer stöhnt oder wenn man zum Beispiel bei der Atmung so pfeifende Geräusche hört, die so von der Lunge als auch von der Luftröhre kommen können, das wäre natürlich auf jeden Fall ein Grund, einen Arzt auch im Notdienst unter Umständen aufzusuchen. Dann geht es natürlich um das Fieber. Kinder können ja mit Erkältungskrankheiten auch sehr hoch fiebern, aber es sollte eben so sein, dass wenn man mal Ibuprofen gibt oder Paracetamol gibt als Fiebersenker, sollte das Fieber auch ganz ordentlich runtergehen. Wenn das Fieber oben bleibt und sich eigentlich kaum bewegt, ist das eigentlich auch immer ein Warnhinweis. Und das andere ist natürlich Ausschlag. Die Eltern sollten immer gucken, ob die Kinder einen Ausschlag haben. Und manche Ausschläge sind eben sehr verdächtig auf bestimmte Erkrankungen, die auch eine bakterielle Herkunft haben können. Das heißt, wenn die Eltern einen Ausschlag sehen, sollten sie mit ihren Kindern auch zum Arzt gehen.
Sie haben jetzt auch Medikamente erwähnt. Viele Eltern sind da ja skeptisch, was Medikamente angeht bei ihren Kindern. Inwiefern können Sie dazu raten oder auch davor warnen?
Also es ist in der Tat so, dass die meisten Medikamente bei den gewöhnlichen Erkältungskrankheiten nicht nur nichts nützen, sondern eigentlich auch komplett überflüssig sind. Das heißt, die Kinder haben eben diese Virusinfektion und die dauert mit und ohne Medikamente ungefähr eine Woche. Man kann ja auch sagen, mit Medikamenten dauert es eine Woche und ohne ist es schon nach 7 Tagen vorbei, sagt man oft so scherzhaft. Das heißt, es gibt eigentlich nichts, was diesen Krankheitsverlauf wirklich abkürzen könnte. Wenn man jetzt mal, sagen wir mal, davon ausnimmt, die Influenza, bei der echten Virusgrippe, also bei der echten Influenza, gibt es mittlerweile ein Mittel, das Tamiflu, das, wenn man es innerhalb der ersten 72 Stunden einnimmt, die Influenza deutlich abkürzen kann. Das wäre aber nur was, erstens, wenn man es rechtzeitig wüsste und testet und wenn man vielleicht ein Kind hat mit anderen Risikofaktoren, wie zum Beispiel Diabetes oder Asthma oder einer Bluterkrankung oder einer anderen chronischen Erkrankung, dass man sagt, dieses Kind ist besonders anfällig und es sollte eben ein Mittel gegen diese Influenza bekommen. Davon abgesehen gibt es keine Medikamente, die diese Viruserkrankung verkürzen. Und dann ist man letztendlich bei Medikamenten, die Symptome abschwächen. Und die einzigen beiden Interventionen oder die einzigen beiden Medikamente, die eigentlich den Kindern wirklich eine Linderung bringen, ist einerseits ein Mittel gegen hohes Fieber. Also man kann die Kinder ja mal ein bisschen fiebern lassen, aber wenn das Fieber eben so 40 Grad ist oder 39,5 oder auch 39, ist so der Moment, wo viele Eltern sagen, sie geben jetzt ein Mittel, das Fieber etwas senkt. Und das verschafft den Kindern oft Erleichterung, weil sie dann einige Stunden einfach besser drauf sind. Und das sind auch wieder die Stunden, die man dann nützen kann, dass das Kind ordentlich trinkt. Weil die Kinder trinken einfach weniger, wenn sie schlapp sind. Und wenn das Fieber dann mal runtergeht, dann ist es oft der Moment, wo sie wieder Flüssigkeit zu sich nehmen können. Und das andere sind natürlich diese abschwellenden Nasentropfen, die den Kindern auch oft Linderung bringen, weil sie einfach wieder besser durch die Nase schnaufen können. Und das ist gerade bei kleineren Kindern wichtig, die ja oft beim Trinken noch durch die Nase atmen. Und bei kleineren Kindern ist es oft so, wenn die Nase richtig verstopft ist, können sie nicht mehr trinken, weil sie keine Luft mehr kriegen. Und da kann es unter Umständen schon Linderung bringen. Alle anderen Medikamente bringen eigentlich relativ wenig.
Dankeschön, Dr. Gerhard Wolf. Er ist der Chefarzt der Kinderklinik am Klinikum Traunstein. Der Medizintalk am Donnerstagabend. Das Thema heute: Atemwegsinfektionen bei Kindern. Gleich sprechen wir darüber, wie Sie Ihr Kind vor so einer Infektion schützen sollen, beziehungsweise ob es denn überhaupt sinnvoll ist, sein Kind zu schützen. Einen wunderschönen Donnerstagabend. Ich bin Christoph Graben und hier ist der Medizintalk auf der Bayernwelle. Das Thema heute: Atemwegsinfektionen bei Kindern. Mein Gast ist Dr. Gerhard Wolf. Er ist der Chefarzt der Kinderklinik am Klinikum Traunstein. Jetzt haben wir schon einiges über diese Atemwegsinfektionen gehört, wie man sich ansteckt, was es zu beachten gibt bei einer Ansteckung. Herr Dr. Wolf, wie kann man sein Kind vor einer Infektion denn schützen, beziehungsweise macht es denn überhaupt Sinn, sein Kind zu schützen? Oder wie wir es auch schon gehört haben, schadet es auch nicht, wenn sich ein Kind ab und zu mal infiziert, um eben auch das Immunsystem zu stärken?
Man kann natürlich schon versuchen, durch regelmäßiges Händewaschen die Kinder vor bestimmten Erkältungskrankheiten zu schützen. Allerdings, wenn man sich mal den Tagesablauf von einem Kind überlegt im Kindergarten, ist es ja eigentlich fast unmöglich. Denn das Kind spielt natürlich fast Spielzeuge an, die anderen Kinder angefasst haben. Es steckt sich Sachen in den Mund, die anderen Kinder im Mund hatten. Es ist mit anderen Kindern im Kontakt. Das heißt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wo hier die Viren untereinander ausgetauscht werden. Und es ist eigentlich fast nicht praktikabel. Man kann natürlich den Kindern die Hände waschen, wenn man nach Hause kommt. Aber man muss sich mal überlegen, dass die Kinder ja auch auf dem Weg nach Hause schon die Hände wieder in den Mund gesteckt haben. Also das ist eigentlich relativ schwer. Wenn, kann man eigentlich nur sagen, wer gründliches Händewaschen wichtig. Aber es ist natürlich immer die Frage, wann man die Hände wäscht. Man müsste sich eigentlich die Hände waschen direkt nach dem Kontakt zu einer infizierten Person. Und das ist bei den zig Kontakten, die die Kinder am Tag ja haben und haben sollen, eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Kann man sein Kind auch schon vor der Geburt schützen? Ich habe da ganz was Interessantes im Internet gelesen. Wenn sich die Mutter richtig ernährt in der Schwangerschaft, dann härtet es das Kind vorab schon ab. Ist da was dran oder ist es wieder eine dieser vielen Internetenden?
Naja, man könnte sich das schon so erklären, dass bei Erwachsenen ja schon belegt ist, dass gesunde Ernährung und auch ausreichend Sport, also Training an der frischen Luft oder auch Training in der Halle, aber ausreichende körperliche Betätigung und vitaminreiche Ernährung ja so prinzipiell Faktoren sind, die das Immunsystem stärken. Und die Mutter gibt ja auch eine gehörige Menge Immunglobuline an das Kind weiter. Und wenn sie jetzt ein gutes Immunsystem hat, könnte man sich schon vorstellen, dass es auch einige Immunglobuline dann über die Nabelschnur an das Neugeborene weitergibt. Allerdings muss man sagen, dass dieser sogenannte Nestschutz ja nur einige Wochen bis Monate anhält und danach ist das Kind auf sein eigenes Immunsystem gestellt.
Es heißt ja auch immer, das Kind soll unmittelbar nach der Geburt sofort gestillt werden. Die Muttermilch ist sehr wichtig, auch für das Immunsystem des Kindes. Was ist da daran?
Muttermilch ist aus vielen Gründen die optimale Ernährung. Es gibt nichts, was besser ist als Muttermilch. Die Muttermilch ist für das Baby optimal zusammengesetzt, bietet genau die richtigen Nährstoffe, ist sehr gut verdaulich im Vergleich zu anderen Ernährungen und ist ja auch immer sauber verfügbar. Ja, man muss nichts abkochen und man muss kein Wasser einfüllen. Das heißt, aus vielerlei Gründen ist Stillen die optimale Ernährung für jedes Neugeborene. Und es ist natürlich auch so, dass nicht nur Eiweiß und Kohlenhydrate und Fette in der Milch sind, sondern auch jede Menge Immunglobuline, die das Kind natürlich auch aufnimmt. Und auch daher könnte man sich natürlich vorstellen, dass das Stillen auch das Immunsystem positiv beeinflussen könnte.
Jetzt gibt es ja Menschen so wie mich. Ich habe pro Jahr so meine zwei Erkältungskrankheiten, sage ich jetzt mal. Es gibt auch Menschen, die werden so gut wie nie krank. Kann man so etwas an sein Kind weitergeben? Ist ein Kind da erblich vorbelastet, sage ich jetzt mal?
Also es ist sicherlich so, dass ja die Menschen sehr unterschiedlich sind und auch das Immunsystem von den Menschen unterschiedlich stark arbeitet und ausgeprägt ist. Manche Leute sind eben sehr anfällig und manche Leute sind sehr wenig anfällig. Manche haben eine relativ robuste Gesundheit und manche werden sofort krank, wenn sie jemand anniest. Und es ist sicher denkbar, dass dem genetische Faktoren zugrunde liegen. Und der eine Mensch eben genetisch so ausgestattet ist, dass er eine relativ starke Abwehr hat und der andere Mensch so ausgestattet ist, dass er eben anfällig ist. Und natürlich werden genetische Faktoren immer von den Eltern auf die Kinder übertragen. Und es ist natürlich möglich, dass ein Kind genau diese Faktoren erbt, die, sagen wir mal, ein gutes oder ein relativ robustes Immunsystem ausprägen. Aber es ist auch möglich, dass es natürlich genau die anderen Gene erbt, die das Kind vielleicht anfällig machen.
Kommen wir mal zur Arbeit hier in der Kinderklinik am Klinikum Traunstein. Wann kommen denn Eltern mit ihren Kindern zu Ihnen?
Also die Eltern gehen ja meistens zu ihrem Kinderarzt. Und es ist ja wirklich so, dass wir hier hervorragende niedergelassene Kinderärzte haben, die sich auch ganz exzellent um ihre Patienten kümmern und wo die Patienten einen sehr guten Ansprechpartner haben. Und die meisten Kinder gehen eben zum Kinderarzt, werden dort versorgt und gehen von da wieder nach Hause. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass der Kinderarzt feststellt, dass dieses Kind so krank ist, dass es in der ambulanten Versorgung nicht mehr zu machen ist. Das heißt, es reicht eben nicht, dem Kind ein Medikament zu geben und wieder nach Hause zu schicken, sondern das Kind muss aus verschiedenen Gründen stationär überwacht werden. Und einer der häufigsten Gründe ist, dass die Erkrankung einfach so weit fortgeschritten ist, dass das Kind unter Umständen Sauerstoff braucht. Oder dass das Kind eben überwacht werden muss. Oder dass das Kind Flüssigkeit zum Beispiel braucht über die Vene, weil es nicht mehr ausreichend trinkt. Oder dass das Kind einfach mal einen Check der Laborwerte braucht. Die Blutwerte, liegt eine bakterielle Infektion vor, liegt eine virale Infektion vor. Und manchmal ist es eben auch so, dass die Kinder Antibiotika brauchen, die sie nicht mehr als Saft nehmen können, weil sie ihn zum Beispiel ausspucken oder weil sie einfach so krank sind, dass das Antibiotikum dann über die Vene verabreicht werden muss. Das sind so die häufigsten Gründe, warum die Kinder zu uns geschickt werden. Und es gibt natürlich auch Eltern, die einfach außerhalb der Sprechzeiten dann direkt in die Ambulanz der Kinderklinik kommen, in die Notambulanz, um dort von Kindern an Ärzten angeschaut zu werden. Und auch darunter ist natürlich ein gewisser Prozentzahl von Kindern, wo es eben sicherer ist, dass die Kinder stationär überwacht werden.
Wie oft kommt sowas vor? Das kommt mir ja doch jetzt relativ heftig vor. Jeder kennt ja von sich so eine Erkältungskrankheit. Man bleibt ein paar Tage zu Hause, kuriert sich aus und dann ist wieder alles gut. Wie oft kommt es vor, dass wirklich Kinder hier stationär aufgenommen werden müssen?
Also das ist natürlich in der Tat so, dass die meisten Infekte zu Hause auskuriert werden. Und wenn man in der Kinderklinik arbeitet, kriegt man natürlich ein leicht verzerrtes Bild, weil man ja nur die Kinder sieht, die stationär bleiben müssen. Aber ich glaube, im Vergleich zu den ganzen Kindern, die hier in den Landkreisen leben, ist es nur ein verschwindend geringer Anteil, der wirklich in die Klinik muss. Aber es kann eben so sein, dass die Erkältungskrankheit wirklich auch bedrohliche Ausmaße annimmt und dass die Kinder dann unter Umständen auch sehr rasch in die Kinderklinik gebracht werden müssen.
Wie sieht dann hier die Behandlung aus, wenn hier ein Kind kommt mit akuten Atemwegsproblemen? Was macht ihr dann?
Also das Kind wird auf Station aufgenommen. Wir versuchen immer, dass die Mutter oder der Vater bei dem Kind bleiben kann. Das heißt, wir haben entweder Mutter-Kind-Zimmer, das heißt Zimmer, wo ein großes und ein kleines Bett drin steht, aber auch sonst machen es die Schwestern auf irgendeine Art und Weise, die wirklich fantastisch ist, von den Schwestern immer wieder möglich, die Eltern auch mit aufzunehmen. Das ist das Allerwichtigste. Das heißt, wir haben Klappbetten und wir haben dann immer die Möglichkeit, dass die Eltern bei ihren Kindern bleiben können. Und ich denke, das ist ganz wichtig, denn die Kinder haben ja Angst vor einer fremden Umgebung und sind noch zusätzlich krank und verunsichert. Und da ist es eben wichtig, dass die Eltern wirklich immer die Möglichkeit haben, beim Kind zu sein und das Kind zu beruhigen, dass es keine Angst hat. In aller Regel wird das Kind dann eine Überwachung angeschlossen. Das heißt, man überwacht die Herztätigkeit und den Blutdruck und am allerwichtigsten die Sauerstoffsättigung im Blut und sieht eben daran, ob das Kind zum Beispiel Sauerstoff braucht oder wenn das Kind zum Beispiel einen sehr schnellen Herzschlag hat und einen niedrigen Blutdruck, ob das Kind Flüssigkeit braucht über die Vene. Das ist so das Erste, was wir machen. Dann wird das Kind natürlich eingehend untersucht von den Kinderärzten und es wird festgestellt, wo die Infektion sitzt. Sitzt sie in den Ohren, sitzt sie in den Nebenhöhlen, sitzt sie im Rachen, sitzt sie im Hals oder sitzt sie eben auf der Lunge. Mal jetzt gerade bei Atemwegserkrankungen, das lässt sich ja durch eine gründliche körperliche Untersuchung schon relativ gut eingrenzen. Dann würden wir bei den Kindern ein Labor abnehmen. Wir zählen die weißen Blutkörperchen. Wir machen unter Umständen eine Blutkultur. Aber wir haben auch die Möglichkeit, wo wir bakterielle Erreger aus dem Blut anzüchten könnten. Aber wir haben auch die Möglichkeit, auf viele Erkrankungen sogenannte Schnelltests oder Antigentests durchzuführen. Das heißt, wir können mittlerweile innerhalb von 10 Minuten sagen, hat das Kind Streptokokken im Hals oder nicht? Hat das Kind Influenza A oder nicht? Also eine echte Virusgrippe? Hat das Kind RSV-Viren oder nicht? Das lässt sich innerhalb von weniger Minuten schon beantworten. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dann Rachensekret ins Labor zu schicken und das im Labor analysieren zu lassen, um dann eben Aufschluss auch über die Art des Viruses zu kriegen, an dem das Kind erkrankt ist, weil das kann unter Umständen wichtig sein für die Prognose. Und dann ist es so, dass wir den Kindern eben Flüssigkeit geben, wie sie brauchen und eben dann entscheiden, zum Beispiel ist eine antibiotische Therapie notwendig oder nicht. Wir versuchen in aller Regel die Antibiotika bei Kindern sehr, sehr sparsam einzusetzen und wir versuchen in der Klinik immer eine ausreichende Diagnostik zu machen, das heißt über Laboruntersuchungen, über Blutuntersuchungen, um wirklich zu sagen, braucht das Kind jetzt Antibiotika oder geht es auch ohne. Aber bei Kindern, die natürlich durch bakterielle Infektionen erkrankt sind, ist es natürlich wichtig, dass man sehr rasch handelt und sehr schnell, unter Umständen schon innerhalb der ersten 30 Minuten, nachdem das Kind hier durch die Tür gegangen ist, die richtigen Antibiotika ansetzt.
Jetzt ist es ja so, wenn man einen Erwachsenen behandelt, dem kann man ja sagen, sie haben das und das, wir müssen das und das machen. Ich stelle mir vor, gerade bei Kindern ist das nicht immer einfach, oder?
Das stimmt, aber Kinder sind uns da oft weit voraus. Wir Erwachsenen denken oft, dass Kinder relativ wenig verstehen, was um sie vorgeht und dass man ihnen nur wenige Sachen erklären kann. Aber Kinder sind in der Regel wirklich in der Lage, sehr viel zu verstehen, auch emotional viel zu verstehen. Sie nehmen Stimmungen sofort auf. Sie nehmen sofort auf, ob die Eltern besorgt sind, ob der Arzt besorgt ist und sind für solche Zwischentöne wirklich sehr zugänglich. Das heißt, ich glaube, Kinder werden oft von uns unterschätzt und Kinder verstehen eigentlich sehr viel mehr, als wir glauben. Sie verstehen natürlich nicht unbedingt die fachlichen Zusammenhänge. Du brauchst jetzt eine Infusion, um ein Medikament zu kriegen. Aber sie verstehen schon, dass jetzt der Pieks eben notwendig ist und dass sie eben krank sind und dass sie dann die Infusion eben drin lassen müssen, weil es wichtig für sie ist.
Kann man vorstellen, diese Arbeit mit Kindern macht unglaublich Spaß, oder?
Es macht großen Spaß. Es ist wirklich der schönste Beruf, den man sich vorstellen kann für mich. Ich würde nie wieder tauschen oder was anderes wählen, denn es ist wirklich sehr, sehr schön, wenn man sieht, wie die Kinder ins Krankenhaus kommen und eben krank sind und wie man eben den Kindern und den Familien auch helfen kann. Und es ist ja immer, die Erkrankung von einem Kind ist ja immer ein Ausnahmezustand für die gesamte Familie. Denn natürlich machen die Eltern sich Sorgen, aber es sind ja noch andere Kinder zu Hause, auf die muss jemand aufpassen. Dann möchte einer im Krankenhaus bleiben, der andere muss dann zu Hause auf die anderen Kinder aufpassen, die natürlich auch besorgt sind, dass einer im Krankenhaus ist. Und dann gibt es natürlich noch die Arbeit, die jeweiligen Leute haben. Also es ist immer eine Ausnahmesituation und wir erkennen das natürlich auch und wir versuchen natürlich dem nachzukommen und die Kinder, sobald es irgendwie geht, auch wieder nach Hause zu schicken. Das heißt, eigentlich die Kinder nicht länger im Krankenhaus zu lassen als irgendwie notwendig, denn wir sehen natürlich, dass die Familien wirklich auf dem Zahnfleisch oft daherkommen, weil die ganzen Belastungen eben so stark ansteigen, wenn ein Kind im Krankenhaus ist. Das heißt, es ist oft so, dass wir auch abends noch sagen, gut, das Kind ist jetzt fit, wir schicken es nach Hause, dass einfach auch die Familie wieder zusammenkommen kann.
Sprechen wir nochmal über ein erkranktes Kind zu Hause. Ab wann sollte man das Kind denn wieder in die Schule oder in den Kindergarten schicken? Gibt es da so eine kleine Faustregel vielleicht auch?
Also die Faustregel ist eigentlich, dass Kinder, die Fieber haben, zu Hause sein sollen. Es gibt ältere Daten auch dahingehend, dass Leute mit fieberhaften Viruserkrankungen auch Risiken haben, zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung zu bekommen. Also in aller Regel muss man sagen, wenn das Kind Fieber hat, gehört es nach Hause. Man sagt immer, es gehört ins Bett, aber es ist natürlich allgemein bekannt, dass die Kinder nicht im Bett bleiben. Aber es muss einfach Ruhe kriegen und es muss sich einfach zu Hause ausruhen können. In der Regel ist es so, dass einfach die Kinder, wenn sie sich sehr krank fühlen, auch zu Hause bleiben sollten und nicht in die Schule gehen sollten. Aber wenn ein Kind kein Fieber hat und einfach nur eine Schnupfnase hat oder eben hustet und ansonsten nicht beeinträchtigt ist, ist es in der Regel auch möglich, dass das Kind wieder in die Schule geht. Oft wird die Frage gestellt, ja, kann es sich denn dann erneut anstecken oder kann es die anderen Kinder anstecken? Das ist natürlich richtig, dass ein krankes Kind in der Schule auch wieder andere Kinder ansteckt. Aber letztendlich muss man ja fairerweise sagen, es hat die Erkrankung ja auch irgendwo herbekommen. Das heißt, wahrscheinlich aus der Schule und diese allgemeinen Erkältungskrankheiten, die gehen dann natürlich rum. Natürlich lässt man Kinder mit zum Beispiel sehr ansteckenden Viruserkrankungen wie die Influenza, die lässt man natürlich zu Hause, bis sie vollkommen gesund sind. Aber was so die allgemeinen Schnupfen-, Hustenerkrankungen betrifft, kann man eigentlich schon sagen, wenn sich das Kind wieder einigermaßen fit fühlt, wenn das Kind ordentlich trinkt und isst und wenn es auch nachts geschlafen hat und kein Fieber hat, dann kann es eigentlich schon wieder in die Schule und in den Kindergarten.
Schnupfen und Husten ist ja bei uns Erwachsenen, speziell bei uns Männern, immer eine riesige Katastrophe. Wir jammern rum. Zum Teil, sage ich jetzt zumindest. Wie ist das bei Kindern? Da haben wir oft den Eindruck, die nehmen das halt hin. Es ist halt so, aber für die ist das jetzt nichts Besonderes.
Kinder stecken das eigentlich in der Regel wirklich gut weg. Und gerade der Husten ist natürlich was oft dazu führt, dass die Eltern zum Arzt kommen. Denn der Husten ist ja was ganz, ganz Störendes. Der Husten stört ja nicht nur das Kind. Das Kind hustet und kann nicht schlafen. Das Kind hustet vielleicht beim Fußballspielen oder wenn es ein bisschen sich bewegt draußen. Das Kind hustet in der Nacht und es hustet so lange, bis alle anderen wach werden. Das Kind wacht auf. Die Geschwister wachen auf und die Eltern wachen auch auf. Das heißt, Husten ist wirklich eine Belastung für die ganze Familie. Oft ist es so, dass die Kinder dann im Husten auch anfangen zu erbrechen. Dann müssen die Eltern nachts aufstehen, das ganze Bett neu machen. Das heißt, Husten bringt die ganze Familie immer schnell in den Ausnahmezustand. Und das Symptom Husten ist auch ein ganz häufiger Grund, warum die Eltern zum Kinderarzt gehen. Man muss leider sagen, dass der Husten eben ein Ausdruck ist dieser Virusinfektion. Das heißt, der Virus hat die Schleimhaut geschädigt, die Schleimhaut der Atemwege, und es ist da ein Entzündungsprozess im Gange. Es wird mehr Schleim produziert, die Schleimhaut ist angeschwollen und dieser Schleim muss ja irgendwie hochkommen und das ist dann der Husten. Das heißt, die gereizte Schleimhaut und der Schleim, der produziert wird, spielen zusammen, dass das Kind eben Hustenanfälle kriegt und versucht, den Schleim loszuwerden. Oder manchmal ist es auch so, dass nichts kommt, der sogenannte trockene Husten, dass die Kinder einfach nur eine entzündete Schleimhaut haben und deswegen husten. Und es gibt leider nur wirklich sehr wenig, was man machen kann gegen den Husten, außer zuwarten. Die meisten Kinder haben eben Husten in der akuten Infektzeit. Und die meisten Kinder haben leider Gottes auch noch Husten, wenn der Infekt schon vorbei ist. Das heißt, es ist nicht ungewöhnlich, dass die Kinder noch eine Woche weiter husten. Und es gibt eigentlich wirklich relativ wenig, mal abgesehen von den guten alten Hausmitteln, was man dagegen tun kann. Und Eltern fragen oft, was können wir denn gegen den Husten machen? Und natürlich kann man versuchen zu inhalieren mit Kochsalz. Manchen Kindern tut's gut, manchen Kindern tut's nicht gut. Man kann natürlich diese Hustensäfte versuchen, wobei man sagen muss, dass die wissenschaftliche Wirkung dieser Hustensäfte nur unzureichend belegt ist. Das heißt, man weiß eigentlich gar nicht, ob sie wirklich was bringen. Manche Hustensäfte sollen ja den Husten dämpfen, andere Hustensäfte sollen wiederum den Schleim so verflüssigen. Es gibt aber Studien, die besagen, dass ein Hustensaft, der den Schleim löst, auch nicht besser ist als viel trinken alleine. Sprich, wenn man einfach genug Flüssigkeit trinkt, ist es oft von der Wirkung her genauso gut oder besser, wie einen Hustensaft zu nehmen. Was eine ganz interessante Studie war, jetzt 2012 in der amerikanischen Kinderarztzeitschrift Pediatrics, war eine Studie, wo man den Effekt von Honig überprüft hat. Das heißt, Honig ist ja ein gutes Hausmittel, den ja unsere Omas schon in den Tee getan haben, um den Husten zu lindern. Und da hat man in der Tat verglichen, ob Honig verglichen mit einem Placebo, das heißt einer zuckerhaltigen Substanz, die so ähnlich aussieht wie Honig, aber eben kein Honig ist, eine Verbesserung bringt. Und die Kinder bekamen also abends 10 Gramm Honig in Flüssigkeit oder eben diesen Placebo, das heißt ein Scheinmedikament. Und es war in der Tat so, dass die Kinder, die Honig bekommen hatten, subjektiv, das heißt von der Einschätzung der Eltern, weniger oft gehustet haben und auch weniger stark gehustet haben. Das heißt, unter Umständen ist an diesen alten Hausmitteln wirklich was dran. Ebenso zum Beispiel warme Flüssigkeiten, die Kinder dürfen sich natürlich nicht den Mund verbrennen dran, aber warme Flüssigkeiten werden auch oft als wohltuend beschrieben, weil oft dann die Flüssigkeit verdampft, gerade wenn wir Erwachsenen dann den Tee trinken, der ist natürlich für Kinder zu heiß. Dann atmen wir die warmen Dämpfe ein und auch die warme Flüssigkeit führt natürlich wieder dafür, dass sich Schleim löst. Das heißt, viel trinken und zuwarten ist eigentlich fast das Beste, was man bei Husten empfehlen kann.
Stichwort Influenza, also die echte Grippe, ist ja dann doch ein deutlicher Unterschied zur normalen Erkältung. Es heißt immer wieder, man soll sich impfen lassen. Was ist davon zu halten, speziell bei Kindern?
Also es gibt spezielle Grippeimpfungen für Kinder. Und diese Grippeimpfungen werden so zusammengestellt, das heißt, man versucht im Vorjahr zu erahnen, welche Influenza-Stämme im nächsten Jahr wieder aktiv sind. Und da gehen die Meinungen eigentlich relativ weit auseinander. Die meisten Lehrmeinungen gehen dahingehend, dass man auf jeden Fall Kinder, sagen wir mal so ab 2 Jahren, die gewisse Risikoerkrankungen oder Grunderkrankungen haben, auch gegen Influenza impfen sollte. Das heißt, Kinder, die andere chronische Krankheiten haben und die durch eine Influenza-Erkrankung besonders stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Es ist weltweit unterschiedlich, wie die Leute gegen Influenza geimpft werden. In den USA war es zum Beispiel so, dass alle Leute, die im Krankenhaus gearbeitet haben, gegen Influenza geimpft werden mussten. Diese Impfpflicht haben wir hier nicht. Hier ist es sozusagen freigestellt, ob man sich impfen lässt, sogar für Leute, die im Krankenhaus arbeiten. Tatsache ist natürlich, dass die Influenza-Impfung, wenn man sozusagen Glück hat und genau die Stämme geimpft werden, die auch in dem Jahr dann aktuell sind, sehr effektiv sein kann, eine Influenza zu verhindern.
Dankeschön, Dr. Gerhard Wolf. Er ist der Chefarzt der Kinderklinik am Klinikum Traunstein. Das war der Medizintalk für heute Abend, das Thema Atemwegsinfektionen bei Kindern. Wenn Sie noch etwas dazu wissen wollen, dann können Sie sich die komplette Sendung natürlich noch einmal anhören auf der Homepage der Kliniken Südostbayern AG. Da einfach auf den Link Downloads klicken und da können Sie sich die komplette Sendung noch mal runterladen. Das war's von mir. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Servus, sagt Christoph Grabner.